to the Where Is My Weed At Podcast.
Also danke erstmal, dass du da bist. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wofür du aktuell dein medizinisches Cannabis verwendest?
Ja, also aktuell nehme ich das, ich konsumiere oder ich bin aktuell von meiner Ärztin noch auf Psychopharmaka eingestellt. Mhm. Das war ein bisschen dubios damals in der Klinik, weil einem das so richtig aufgeschwatzt wurde. Und ich habe es dann ausprobiert und es hat schon ein bisschen Linderung gebracht. Und dann hatte ich halt Neuroleptika, von denen ich relativ viel nehmen musste. Und die haben mich auch ziemlich platt gemacht, aber es hat es halt auch ein bisschen einfacher gemacht. Aber irgendwann wurde dann die Depression wieder akuter.
Okay.
Und dadurch bin ich wieder zur Ärztin und habe halt gesagt, das kann doch so nicht sein. Ich versuche doch mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen mit meiner Arbeit und allem. Und dann hat sie mir irgendwann obendrauf noch Antidepressiva verschrieben. Und
boah, shit.
Genau. Und da habe ich dann gedacht, gut, jetzt muss ich ja schon Tabletten nehmen, dann probieren wir die jetzt halt auch noch. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Und oh, shit. Dann habe ich mich darauf eingestellt und das war halt wirklich von einem Tag auf den anderen, obwohl die, wenn man so nachliest, weil man kriegt ja von den Ärzten eigentlich keine konkreten Infos zu den Medikamenten, die man verschrieben kriegt. Ja. Wenn einen das interessiert, dann muss man sich immer selber informieren. Und wenn man da mit den Ärzten oder der Klinik drüber redet, dann wird das auch meistens sehr ungern gesehen. Mhm. Also da wird dann immer so in Frage gestellt, so warum informieren sie sich da selbstständig und sowas.
Und wie lange musst du das dann nehmen, diese Psychopharmatiker?
Wie lange ich die jetzt schon nehme?
Nee, wie lange musstest du damals nehmen, bevor du umgestiegen bist? Also du bist komplett umgestiegen, oder?
Noch nicht komplett.
Okay.
Ich bin jetzt quasi den ersten Schritt gegangen und habe diese Neuroleptika ausgeschlichen.
Okay. Und wie lange nimmst du das schon?
Seit 2015 jetzt. Also in 2015 bin ich beruflich in eine Sackgasse gelaufen, damals war ich als Automechaniker gerade ausgelernt, habe einen guten Job in einer guten Werkstatt gefunden und ja gut, als Mechaniker, da ist man heutzutage halt nicht mehr technisch gefordert und kann nicht kreativ ein Auto, sag ich mal, so instand setzen, dass es danach besser rauskommt, als es reingegangen ist. Man will ja nur Profit machen und ich bin halt ein sehr technischer Mensch, der gerne Lösungen sucht für Probleme aller Art und sowas. Da gehe ich drin auf und das war da nicht gegeben. Und da ging ich dann zugrunde an Kundendiensten und ewigen Reifenwechseln und sowas. Und ja, dann habe ich mir halt auch Hilfe gesucht, bin zum Psychologen gegangen und dann auch zum Psychiater. Und als ich dann gemerkt habe, es geht überhaupt nicht mehr mit dem Arbeiten, da habe ich mich dann krankschreiben lassen und bin dann längere Zeit in die Tagesklinik. Das ist dann da, wo das angefangen hat, quasi Anfang 2015, gegen Ende 2015 war ich dann wieder draußen.
Wie alt bist du jetzt?
30.
30, also das heißt mit 25. Aber wie lange hattest du schon die Depression oder wann hattest du die erste depressive Phase?
Ich finde es sehr schwierig zu sagen, wann das wirklich losging, weil erst wenn man sich dadurch, dass ich jetzt auch die professionelle Hilfe hatte und in der Klinik war, erst dadurch, dass ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe ich eigentlich kennengelernt, was da alles mit reinzählt. Und deswegen finde ich das schwer zu sagen, wann ich nicht depressiv war und wann ich depressiv war, weil ich viele Muster aus meiner Jugend oder aus meiner Kindheit kenne, wo ich heute sagen würde, das geht schon sehr stark in diese Richtung.
Hast du zuerst Hilfe bei Freunden gesucht, bevor du zum Arzt gegangen bist?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, und das ist jetzt
auch bei der Familie.
Bitte?
Auch in der Familie viel. Also das
genau. Also jetzt möchte ich eigentlich gerne wissen, weil ich habe zumindest gelesen, dass es meist so bei Männern mit Depressionen, dass es irgendwie in der Gesellschaft ist es eher so, komm, du bist ein Mann, sei stark oder so, ja. Und wie haben deine Familie oder deine Freunde auf deine Depression reagiert?
Eigentlich wurde das immer sehr gut angenommen. Ich habe nur gemerkt, dass ich selber dazu tendiere, das falsch zu kommunizieren, quasi, wenn ich so überwältigt bin mit dem ganzen Scheiß, den ich fühle, quasi, der in meinem Kopf rumgeht, dann drücke ich mich manchmal einfach falsch aus. Dann suche ich eigentlich was ganz anderes als das, was ich sage, und das mal zu erkennen, das hat ewig gedauert, quasi.
Verstehe, okay. Und seit wann benutzt du jetzt Cannabis? Oder anders? Wie hast du jetzt deine Ärztin, oder ist es dieselbe Ärztin, die dann jetzt verschreibt, überzeugt, dir Cannabis zu verschreiben?
Das ist viel komplizierter, leider. Wenn man Psychopharmaka nimmt, beziehungsweise allgemein in unserer Klinik und die betreuenden Ärzte, die wollen damit alle nichts zu tun haben, mit der
Ehrlich?
Möglichkeit, medizinisches Cannabis einzusetzen. Das wird bei denen generell abgelehnt.
Haben die einen Grund
Das
genannt?
Interessante ist, die Ärztin selber, ich rede ja da offen mit ihr drüber, die hat
Ja.
da eigentlich gar nichts dagegen. Die
Okay.
guckt halt in meinem Gespräch mit mir, ob ich irgendwie psychotisch bin oder sowas, weil könnte ja sein, dass ich davon psychotisch werde. Und dann wäre ich natürlich sofort in der Geschlossenen, aber das passiert ja nicht, weil
Ja.
du bist entweder psychotisch, so wie ich das verstanden habe, oder die Chance ist sehr gering. Und das hilft mir einfach, das zu bewältigen und quasi den Austausch zu schaffen, erstmal von den Medikamenten mit ihren ganzen Nebenwirkungen loszukommen.
Ja, klar. Und seit wann bekommst du jetzt?
Das war, glaube ich, Anfang letztes Jahr.
Okay. Und wie ist jetzt der Unterschied oder wie merkst du die Änderung oder merkst du überhaupt die Veränderung, der Unterschied zwischen Cannabis und die ganzen Pillen, die du, oder Tabletten, die du nehmen musstest?
Ja, definitiv. Also
Inwiefern?
die Tabletten haben ja direkt auch Nebenwirkungen mitgebracht.
Okay.
Also da hat man auch gerade, wenn man sie mal vergisst, also die Antidepressiva sind ja morgens zu nehmen und die Neuroleptika abends in dem Fall. Und gerade wenn man die abends mal vergisst, wenn man fortgeht oder wenn man das mit Freunden unternimmt oder wenn man halt im Urlaub ist und da ist irgendwas Cooles, dann ist das richtig böse. Dann hat man halt einen Tag danach sowas wie einen Kater, aber viel schlimmer.
Okay, also wenn wir jetzt von Neben oder wenn du jetzt von Nebenwirkungen gesprochen hast, denkst du, es gibt auch eine negative Nebenwirkung von Cannabis für Depressionen jetzt spezifisch? Oder hast du irgendeine Nebenwirkung gemerkt?
Vielleicht, dass man eher die Tendenz hat, sich zurückzuziehen. Und
Aber ist das
dass
schlecht,
man,
dass man sich zurückzieht?
wenn man es halt arg übertreibt, sodass man halt seine ganzen sozialen Kontakte abschneidet
Verstehe.
oder keine mehr aufbaut, das kann schon.
Aber vielleicht ist die Gesellschaft oder die soziale Kontakt, die was die Depression vielleicht noch stärker macht. Oder?
Das kommt halt auf das Umfeld an und ob man
Okay.
sich das aussucht. Deswegen war für mich auch nach der Klinik zum Beispiel klar, ich möchte eigentlich nicht mehr in der Werkstatt arbeiten, weil das Umfeld mich irgendwie, egal in welcher Werkstatt ich gearbeitet habe, ich hatte ja mir eigentlich dann einen neuen Job in einer schöneren Werkstatt gesucht, die, sage ich mal, kleiner war und familiärer, sodass man halt als Mechaniker auch aufwendige Diagnosen
Okay.
machen konnte und interessante Dinge. Aber ich konnte mich gar nicht mehr damit identifizieren und für mich ist Schrauben und Autos eigentlich privat ein sehr großer Stellenwert. Ich bin damals eigentlich nur zu diesem Job gekommen, weil ich das privat sehr gerne mache
Ja.
und ich habe gemerkt,
Stimmt.
stimmt, du kennst mein Auto.
Ja, das ist auf jeden Fall das Auto. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ey, das ist. Du bist wie ein Mad Professor oder so, der jetzt gerade ein Auto bastelt, so wie es dir gefällt, so ziemlich krass einfach. Also, du musst auf jeden Fall später ein bisschen von deinem Auto erzählen.
Ja, kann ich dann machen. Kannst ja das Gespräch dann drauf lenken.
Ja, genau. Wo waren wir denn eigentlich jetzt?
Wir waren passenderweise bei den Gefahren von Cannabiskonsum.
Ja, genau.
Und das ist jetzt lustig, weil wir haben uns ablenken lassen. Und sich ablenken lassen ist
Das stimmt.
absolut
Ah,
eine
genau,
der.
also das wollte ich auch noch fragen. Aber du hast davor schon auch Cannabis konsumiert, oder?
Ja, ich habe dann aber, wo es richtig intensiv war mit der Depression, auch aufgehört im täglichen Konsum einfach.
Ehrlich?
Ja, weil ich nicht
Warum?
mehr genießen konnte. Es war echt.
Okay. Ah, verstehe,
Es hat
das
auch
ist
eine
echt
Weile
interessant.
gedauert für mich, das einzusehen, dass es mir gar nichts mehr bringt, aber ich bin dann dadurch nur noch im Grübeln versunken.
Verstehe, das ist echt interessant. Ich dachte, wenn man kifft, dann wird es halt bei sowas nicht schlimmer.
Ich hatte diese, also nachdem ich in der Klinik war und es mir dann wieder besser ging, kam das nie wieder. Deswegen kann ich das heute, es fällt mir irgendwie schwer,
Okay.
das im Nachhinein jetzt zu beurteilen, weil das war wirklich so eine Situation, die ich nie wieder erlebt habe.
Okay. Aber wenn du jetzt, auch wenn du jetzt Cannabis für Medizin verwendest, kannst du trotzdem auch den High genießen, oder?
Ja, natürlich, definitiv.
Okay, was gefällt dir an dem Cannabis-Rausch?
Ich würde sagen, wenn man sich dann mit Dingen befasst, die einem liegen, die man mag, dann verkräftigt es diesen Tunnel, den man haben kann, also den Flow-Zustand, dass der
Okay.
schneller auftritt, dass er intensiver ist, dass er schöner ist und dass man auch die Ergebnisse, die man hat, da liefert man mehr, da lernt man mehr, wenn man was lernt, zum Beispiel, also wenn man sich jetzt mit irgendwie was beschäftigt, was irgendwie ein Wachstumsfeld ist.
Hast du auch bekifft an deinem Auto gearbeitet?
Natürlich.
Und wie war das?
Im
Also
Prinzip.
besser bekifft oder nicht? Weil mein Lebensphilosophie ist, bekifft ist besser. Immer.
Das ist eigentlich eine lustige Anekdote, die mir dazu einfällt. Ich habe ganz früh schon angefangen. So im Rahmen von dem Autozeug kam dann halt auch irgendwann mal so ein Arduino her und ich dachte mir, dass wenn ich daheim ein bisschen damit bastel, und Code schreibe, dann kann ich den Arduino vielleicht im Auto sinnvoll integrieren, kann gerade so im Innenraum die Fensterelektrik oder sowas darüber abwickeln. Ist ja immer sehr spannend, was man damit machen kann. Und dann habe ich angefangen in dem Code, immer wenn ich halt Neuerungen eingebaut habe, so ein Klammernsystem einzuführen mit in den Kommentaren eckige Klammern und eine Zahl von 1 bis 10, die angegeben hat, wie high ich in dem Moment war, wo ich diesen Codeabschnitt refactored oder
Und wie
gebaut
war der
habe.
Durchschnitt?
Ich glaube, so war eigentlich meistens so zwischen 2 und 6, weil ich würde sagen, dass die Kurve zwischen 6 und 10 ja eher
Okay,
steil
okay,
wird. Du kennst
okay.
dieses 60-40, 80-20-Prinzip.
Wie kamst du denn eigentlich drauf, überhaupt dieses Auto zu basteln? Oder was hast du da gebastelt eigentlich? Also, oder was war dein Ziel, dieses Auto zu basteln erstmal?
Das ist ganz einfach. Ich habe halt irgendwie. Bin halt in so einem Autohaushalt groß geworden, wo man immer alles mit dem Auto gemacht hat und es waren immer zwei Autos da und Roadtrips mit den Eltern und das in Urlaub fahren und so, das habe ich immer als das Geilste empfunden.
Okay.
Und deswegen war ein Auto für mich immer so ein kleines Wohnzimmer einfach, weil es ist alles schön gepolstert, du kannst es beheizen, du kannst es kühlen, du hast alle möglichen, selbst im simpelsten Auto hast du in der Regel noch bequeme Sitze und das ist halt ganz cool und kannst im Winter warm machen und im Sommer kühlen. Und das ist quasi einfach wie geschaffen dafür, da drin irgendwie campen zu wollen und es sich gemütlich zu machen.
Deswegen wolltest du quasi ein Wohnzimmer im Auto basteln, oder?
Ja, so einfach ist es nicht, weil dann würdest du sagen, ja, kauf dir halt einen schönen VW-Bus oder so. Da gibt es ja viele
Ja, aber du
Dinge.
willst selber basteln.
Nee, ich wollte nicht einfach nur selber basteln. Ich
Okay.
wollte darauf hinaus, dass ich einfach ganz speziell, weiß ich, einen sehr eigenwilligen Lebensstil habe und einfach gedacht habe, ich brauche da was, was genau auf mich passt und nicht ein maßgeschneidertes Auto, weil so ein VW-Bus ist riesengroß, zum Beispiel. Ein Campingmobil an sich wäre auch geil, aber fahr das mal im Alltag, fahr das mal in die Stadt rein
Ja, stimmt.
irgendwo.
Und was ist das jetzt für ein Auto?
Ein Kleinstwagen, ein kleiner Fiat.
Okay. Und was war das weiteste Ziel, mit dem du damit gefahren bist?
Wir haben zusammen mal einen Roadtrip gemacht nach Norwegen, durch Schweden und
Shit,
Dänemark.
mit dem kleinen Auto.
Ja, und wir hatten aber auch noch einen Ford Fiesta mit dabei, also wir waren gut
Krass.
ausgestattet.
Wie viel Kilometer ist das insgesamt dann?
Ich glaube, es waren 5000, ich glaube sogar ein bisschen mehr.
Du bist mit dem Auto 5000 Kilometer gefahren, das ist ja krass. Wie viel Kilometer hat das Auto jetzt eigentlich?
So knapp über 200.000 müssten es jetzt sein. Aber es ist nicht
Damn!
viel, finde ich.
Nicht viel, 200.000
Nein.
ist doch voll viel.
Es kommt immer auf das Fahrzeug an und bei dem speziellen Fahrzeug ist das einzige wirkliche Problem halt eigentlich der Rost und
Okay.
schlechte Ersatzteilqualität. Aber dafür ist alles sehr günstig und wenn man die Geduld hat, und da würde ich dann wieder den Schritt zu Wied machen, der einem zu mehr Geduld verhilft.
Ja, das stimmt. Also Tesla zum Beispiel jetzt haben viele Tesla-Fahrer oder Besitzer, die machen jetzt viel Fotos von deren Kilometeranzahl, wenn die 1 Million Kilometer überschreiten. Das ist so krass, dass die Tesla einfach 1 Million Kilometer fahren.
Ja, ich finde den Tesla sowieso ein super spannendes Auto. Ich gucke mir in meiner Freizeit gerade sehr gerne die Videos an auf YouTube, wo sie, keine Ahnung, geflutete Teslas komplett zerlegen und neu aufbauen
Ja,
und so.
genau, das finde
Oder
ich
halt
cool.
irgendeinen total geschrotteten Tesla auf irgendeiner Auktion kaufen und dann den wieder zum Leben erwecken und dann fahren sie auf einmal damit und dann tut halt alles und den haben sie irgendwie für ganz wenig Geld gekriegt.
Also
Und wie viel
du bist
diese
überzeugt
Autos
von Tesla, ne?
aushalten. Ich finde insgesamt das Konzept sehr kritisch mit den Lithium-Ionen-Akkus und das ganze System, aber die Innovation, die hinter Tesla steckt, finde ich super und das es begeistert und es inspiriert und das
Wie
ist
findest
cool.
du, wie findest du den neuen Cybertruck?
Ja, also ich
Ich
finde
find's
diese, ich
Hammer.
finde diese Fenster vor allem, die begeistern mich total. Ich wüsste gern, was das ist. Ich habe gehört, dass es anscheinend irgendwie in die Richtung transparentes Aluminium geht,
Ja.
aber es ist ja nicht bekannt, was die genau für eine
Okay,
chemische
okay.
Zusammensetzung dann nehmen, aber genau transparentes Aluminium wünsche ich mir, seit ich als Kind das erste Mal Star Trek durchgeschaut habe.
Ey, ich bin 37 und ich habe das Wort transparentes Aluminium zum ersten Mal gehört und du wolltest schon seit Kind transparentes Aluminium.
Naja, hast du dich nie gefragt, worin diese Raumschiffe in Star Trek, die immer diese Riesenfenster
Ja.
haben, wo die raus, die diese Fenster machen, dass
Das
die im
stimmt
Weltraum nicht
eigentlich.
kaputt
Ja,
gehen?
stimmt. Man muss es eigentlich
Und da
hinterfragen. Das
gibt es
stimmt.
irgendwie, ich habe es jetzt nochmal durchgelesen, da gibt es so einen Star Trek-Film aus den 80ern, wo die halt auf die Erde kommen und dann müssen die irgendwie einen Riesentank bauen. Und das Material in den 80ern gibt es ja nicht transparent. Das Aluminium und Glas ist viel zu schwer, um damit mit diesem Tank irgendwas anzustellen. Und
Krass.
dann gehen die in
Wie
so
viele
eine Ple
Gedanken du da
dann gehen
gemacht
die in
hast?
diesem Film in so eine Plexiglas-Fabrik und zeigen dem auf seinem primitiven Computer die Formel für transparentes Aluminium. Und der Typ so, holy shit. Und dann bauen die ihm halt im Gegenzug dafür dieses transparente Aluminium und die können halt ihre Mission vollenden in dem Film.
Mind blown.
Und es ist halt cool, weil wenn du dir überlegst, Glas ist halt in jeder Struktur das Anfälligste, auch wenn du jetzt, sage ich mal, in Krisenregionen oder so denkst, wobei da natürlich transparentes Aluminium allein schon vom Preis her wahrscheinlich keine Anwendung findet. Aber wenn irgendwo mal ein Krieg losgeht oder mal eine Bombe explodiert, das Erste, was passiert, ist, dass hunderte von Meter weit Scheiben platzen.
Ja.
Und jetzt geh mal in ein Land, wo es im Winter, wie der Ukraine zum Beispiel, wo es im Winter sehr kalt ist. Wenn da die ganzen Scheiben geplatzt sind und die Leute weiterhin da wohnen sollen mit ihrer Familie,
Stimmt.
wie sollen die im Winter sich noch warm halten? Deswegen
Stimmt.
ist Glas eine sehr kritische Komponente in unserer Infrastruktur.
Sehr interessant. Auf jeden Fall. Und du meinst, das ist in greifbarer Zukunft, dass wir das sowas haben?
Es gibt es schon, aber es ist halt nicht bezahlbar.
Also das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, dass es bezahlbar wird, oder?
Vermutlich ja, das ist ja immer der Lauf der Dinge, hoffe ich.
Und erzähl mir ein bisschen noch von deinem Campingtrip nach Norwegen. Also du hast mit deinem Auto ja gecampt, ne? Was gibt's denn alles in dem Auto jetzt mittlerweile? Also was kannst du denn mit dem Auto jetzt alles machen?
Ja, also was ich nicht kann, ist fliegen. Und ich habe auch
Noch nicht.
kein Fluxkompensator, wie viele immer
Zumindest
vermuten.
der Fahrer fliegt immer, ne, wenn man
Und ich habe
kifft.
es auch. Ja, nee, beim Fahren jetzt nicht so.
Okay.
Schwimmen kann es auch nicht, habe ich getestet.
Wie genau? Und warum?
Wir haben Neugier und Neugier gepaart mit dummer Risikoakzeptanz. Und vor uns gibt es so eine Straße, die im Sommer bei Starkregen gerne mal wirklich heftig überschwemmt. Und da allein schon der Starkregen mich fasziniert hat, musste ich mit dem Auto natürlich überall rumfahren, während es Starkregen hatte. Und dann kam ich da an diese Straße und da wollte ich dann natürlich durch. Und dann stand ich aber im tiefsten Punkt in der Mitte und habe gesehen, dass die Anwohner da gerade verzweifelt kleine Sandsäcke vor ihre Türen stapeln. Und dann habe ich gedacht, ich steige jetzt mal aus und helfe denen, dann kann ich gleich testen, ob mein Unterboden wasserdicht ist, weil ich hatte den frisch versiegelt. Und dann habe ich da halt geparkt und das Auto laufen lassen, was eigentlich im Nachhinein betrachtet das Dümmste ist, weil der Ansaugpunkt ja recht tief ist und ein Motor, wenn er Wasser ansaugt, in der Regel einen Schlag kriegt und dann tot ist, also instant. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht und es ging zum Glück gut und dann kam ich zurück und das war lustig, weil mein Auto stand halt immer noch da, wo es stand. Aber dieser riesen Kastenwagen, der davor 5 Meter vor meinem Auto stand, den hat es durch die Bugwelle von einem Bus auf mein Auto fast draufgespült. Der stand dann
Krass.
so von 1 Zentimeter vor meinen Scheinwerfern. Und
Krass.
da hast du halt gesehen, dieses kleine, schwere Auto, also schwer durch den Ausbau, schwimmt nicht. Aber größere Autos, wo nichts drin ist, die
Okay.
treiben vielleicht auch weg. Ja, ansonsten kannst du natürlich relativ autark da drin leben. Du hast ein sehr erweitertes elektrisches System mit einer großen Solarzelle, dass du halt auch
Und Internet?
das Auto direkt nicht. Ich mache es andersrum. Das Auto hat einen integrierten Computer, auf dem läuft peinlicherweise noch Windows 7.
Du hast quasi Kit, oder?
Nee, ich habe alle Stimmausgaben längst getötet, die nerven mich. Und das Ding hat halt einen WLAN-Stick und das hat halt das WLAN von meinem Handy. Und wenn ich dann mein Tethering anmache, dann kann ich darüber halt im Auto mein Spotify synken oder so. Und die Karten-Updates laden natürlich.
Und wie schläft man da drin?
Sehr bequem. Es ist für viele gar nicht nachvollziehbar, wie man da drin schlafen kann.
Ja.
Ich dachte lange Zeit, ich scheitere auch daran, ein Bett da reinzukriegen, in dem man ausgestreckt schlafen kann. Und es hat aber tatsächlich geklappt. Und der Trick ist, dass man die Rücksitzbank hinten rechts umklappen kann, also geteilt quasi. Mhm. Und den Beifahrersitz habe ich ausgebaut und gegen eine gepolsterte Kiste vorne, also eine Holzkiste mit Teppichbezug ausgetauscht. Mhm. Das heißt, da drin hat man dann Stauraum. und das ganze Ding klappt sich dann um und dann hat man eine Liegefläche von vorne quasi vom Abschluss vom Armaturenbrett bis ganz hinten zum Kofferraum. Und das sind dann so, weiß ich nicht, würde sagen 1,80, 1,90, also für mich reicht es zum drin pennen. Ja. Und ja, meine Katze findet auch immer einen Platz, wo sie schlafen kann. Die geht
du bist mit der Katze nach Norwegen gefahren?
Nein, damals war der noch nicht unterwegs mit mir.
Okay.
Wer weiß, vielleicht geht es das nächste Mal mit Katze nach Norwegen.
Was ist dein nächstes Ziel? Hast du jetzt noch das nächste Reiseziel?
Ich setze mir eigentlich gar keine Ziele, weil das sich meistens irgendwie ergibt, dass man irgendwo was Cooles macht. Hm. Ich habe irgendwie gemerkt, das ist halt doch cooler, wenn man quasi nicht einfach nur irgendwo hinfährt, sondern das auch mit irgendwas verknüpft. Also zum Beispiel dieses Jahr habe ich gedacht, ich stecke mal ein bisschen zurück, habe mal mich mehr auf die Arbeit fixiert und war mehr daheim. Und da war jetzt zum Beispiel eine coole Party hier in der Nähe und dann bin ich einfach nur mal dahin gefahren. Aber es muss nicht immer weit weg sein, um coole Eindrücke zu haben. Und es muss nicht immer dieser Name und dieser Name in der Zielliste vorkommen, dass man was Cooles erlebt, weil meistens ergibt sich das irgendwie.
Weil das Geile ist, du kannst einfach irgendwohin spontan hinfahren und dann einfach im Auto schlafen, ne?
Ja, und heute durchs Internet knüpft man immer wieder die wildesten Kontakte. Ich würde zum Beispiel gerne mal nach Tallinn fahren und da einen Freund besuchen.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Ukraine wird mich auch reizen, aber es ist mir politisch ein bisschen zu instabil.
Das stimmt. Apropos Nebenwirkung, ne? Das ist mir jetzt gerade was eingefallen. Das ist einfach ein krasser Segway immer. Das macht Weed. Ich weiß nicht, ob die anderen dir schon erzählt haben, aber ich habe ja in anderen Folgen von Podcasts jetzt auch schon mal erzählt, meine erste Erfahrung mit Edibles. Und meine erste Erfahrung mit Edibles war Butter. Und das war genau ein Geschenk von dir, diese fucking Butter, ja? Das war so ein riesen Jar, also ich weiß nicht, so eine Glasdose.
Und das einfach war so grün. Ein Block Butter in Butter umgewandelt.
Und das war quasi das Geschenk. Und haben die dir schon mal erzählt eigentlich? Noch nicht, ne? Wahrscheinlich?
Ich meine schon, aber an alle Details erinnere ich mich jetzt nicht mehr.
Also, das war meine erste Erfahrung mit dem Butter. Und ich habe das erstmal einfach mit gebratenem Reis gemacht, ne? Und dann habe ich
das
gegessen.
Hm? Darf ich zwischenfragen, hat das den Geschmack von der Butter, also ich persönlich mag den gar nicht so.
Also
hat es den gut überdeckt oder hat es gut damit harmoniert, weil ich suche immer Möglichkeiten, um
genau
mich
zu kombinieren, also es ist,
auf einfache Weise.
Es hängt immer tatsächlich von der Mischung ab. Also es gibt bestimmte Mischungen, die ergänzen sich ziemlich gut, aber es gibt bestimmte Mischungen, die ist jetzt nicht so besonders gut halt, weil der Geschmack ist doch schon recht dominant, ne, muss ich sagen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, dann habe ich gegessen, dann habe ich so eine Stunde gewartet, dann habe ich gesagt, ah, das war wahrscheinlich zu wenig, ne? Allein das Denken, es ist einfach ein Denkfehler. Denkst du, ja,
das ist sehr verhängnisvoll. Das,
ja, da und dann habe ich natürlich nochmal eine Portion erzählen. Gemacht, ne? Genauso viel halt, so. Und dann beim Essen, so quasi fast am Ende, kam der erste Hai. Kam der erste Hai und dann, das war so ein krasser Hai, einfach, dann dachte ich mir, shit, der zweite kommt hier noch. Der zweite kommt ja noch, ne? Und das war um 10 Uhr und ich war einfach so high, da hatte ich auch ein bisschen Paranoia, weil ich dachte, okay, was geht hier ab so, ne? Und dann bin ich um 11 Uhr zum Glück eingeschlafen und bin ich um 13 Uhr am nächsten Tag aufgestanden und ich war noch high, Mann. Und das war, und ich muss, und ich habe mir überlegt, ich wollte ihn anrufen. Und ich sag, okay, soll ich jetzt irgendwie den kranken Wagen anrufen? Also, weil es kann doch nicht sein, dass ich nicht nüchtern werde nach 13 Stunden. Das überleben jetzt. Ja, das ist mein Leben jetzt einfach. Ich werde die ganze Zeit high. Wahrscheinlich fühlen sich Katze so, ne? Die ganze Zeit high einfach.
Glaube ich, ich vermute, dass Katzen eigentlich eher genauso high und wieder nüchtern werden wie Menschen und das andere nur ein Urban Myth ist.
Das glaube ich auch. Also ein Biologe.
Aber diese Butter ist auf jeden Fall sehr verhängnisvoll.
Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber das war.
Das tut mir leid.
Nee, nicht tut mir leid, aber danach, am nächsten Tag weiß ich ja, okay. Wie viel halt, ne? Und dann habe ich so gemacht und das war richtig geil. Also ich habe es immer so mit geschmolzener Käse als Nacho-Dips zum Beispiel gemacht. Das war richtig geil. Ja, du isst Nachos mit Dip und du wirst high. Also richtig geil. Ja. Und wenn das wirklich ein Medikament für Depressionen wäre, ne? Dann kannst du ja wirklich Nachos mit Dip als dein Medizin nehmen. Das ist doch geil.
Darum geht's ja bei dem ganzen Infused-Thema.
Ja, eigentlich. Genau. Also was wäre der beste Medikament als Nacho mit Dip? Oder würdest du lieber Tabletten schlucken? Glaube ich nicht.
Du könntest aber genauso Tabletten unter die Nacho mit Dip mischen, wenn du sie klein machst. Vom Prinzip her wär's
dasselbe. Ja, stimmt. Stimmt.
Aber nee, es macht's natürlich schon sehr reizvoll. Aber es ist halt gefährlich, weil wie du sagst, ich hatte da auch mal so ein Erlebnis, da war ich bei einem Freund in Amsterdam zu Gast oder in der Nähe von Amsterdam und wir haben uns da quasi in Amsterdam alle getroffen von einem Online-Computerspiel, von einem relativ kleinen. Da sind auch die Entwickler aus Schweden gekommen und einer aus Texas und ein paar aus Holland und ein paar aus Deutschland, Österreich und einer aus Polen sogar, der hat auch da gewohnt, wo also bei dem Kumpel mit übernachtet. Und weil die zwei halt schon da waren, während ich den ganzen Tag noch mit dem Auto unterwegs war, bis ich bei denen war, haben die halt schon mal gebacken und die haben halt irgendwie 4 Gramm Gras in einen wunderschönen Korb mit Space Cookies verwandelt.
Damn!
Also nicht nur für uns, sondern wir haben uns ja dann abends, wir sind in die Stadt gegangen, okay, in Amsterdam, okay, und haben den Korb mitgenommen und alle von dem, die von dem Spiel da waren, haben halt probiert. Oder was heißt probiert, das ist rumgegangen und jeder hat gewusst, dass es Cookies sind, also haben wir natürlich darauf hingewiesen, ja, und jeder hat sich bedient sogar, okay, also da war auch ein älteres Ehepärchen dabei, die hatten in ihrem, oha, jetzt regnet's, die hatten in ihrem Leben wohl noch nie irgendwie Kontakt mit Gras.
Wow!
Und die haben da halt auch ordentlich zugelangt, weil die haben auch echt lecker geschmeckt.
Ja, weil die denken, es macht nicht high, ne?
Und das gleiche Problem hatte ich auch. Ich bin halt auch voll über die hergefallen. Aber das war noch nicht das Problem, weil dadurch, dass ich halt Cannabis gewöhnt war, habe ich natürlich, sage ich mal, erstmal normal drauf reagiert, okay, und konnte gut damit umgehen und hatte ein schönes, echt extremes High. Das Problem war, als wir dann abends alle gegangen sind, weil halt alle extrem high und dann auch irgendwann betrunken waren von der Bar, in der wir waren, standen wir irgendwie an der Kreuzung mit 10 Leuten und wie sich am Ende rausgestellt hat, also am Tag danach, als wir wieder Kontakt hatten, mussten die eigentlich alle, fast alle in dieselbe Richtung, um an ihr Ziel zu kommen. Viele waren in ähnlich in der Nähe gelegenen Hotels und wir hätten halt zu einer Station müssen, die auch da war. Und aber aus irgendeinem Grund haben sich alle dort verabschiedet an dieser Kreuzung und sind in unterschiedliche Richtungen gelaufen, inklusive uns, also ich und dem Einheimischen und dem Jakob aus Polen. Und dann hatte ich halt leider diesen scheiß Korb mit den Keksen, die noch übrig waren, mit mir rumzutragen. Und mein Gastgeber war leider schon so high, dass er den Weg nicht mehr direkt gefunden hat. Das heißt, wir sind dann irgendwie von 22.30 Uhr circa bis 3 Uhr nachts rumgeirrt, bis wir irgendwo in einem komplett anderen Stadtteil von Amsterdam
so lang seid ihr gelaufen?
So ein Train-Ding, ja, weil wir immer higher wurden von den Keksen, die wir gegessen hatten. Und zwischendurch hatten wir auch noch nachgelegt, wir haben ja den ganzen Korb dann leer gegessen und ich habe leider das meiste davon vernichtet. Und es war dann leider wirklich so schlimm, ich konnte wirklich nur noch laufen, glaube ich, also Er hat mich irgendwie in den Zug reingeschleust. Ich war nicht mehr fähig, einen Ticketautomaten zu bedienen. Er hat mich in den Zug reingeschleust, indem er gesagt hat, ich wäre ein geistig Behinderter und er wäre mein Betreuer. Ja. Und dann standen wir an diesem Zuggleis und da kam nur jede Stunde ein Zug da, wo wir hin müssten, weil der schon ein bisschen außerhalb gewohnt hat. Und dann standen wir da und wir waren halt einfach nur noch fertig. Es war kalt und alles war scheiße und ständig sind Züge eingefahren, voller Party-Leute und Party-Teenager, die mit riesen Fenstern, wie es in Holland ja überall so ist. Und die haben halt rausgeschaut und jedes Mal, wenn unser Zug kam, musste einer von uns dreien kotzen. So dass wir halt nicht einsteigen konnten, weil du kannst ja den Kotzenden nicht alleine lassen, das geht ja nicht. Und dann haben wir halt noch 3-mal hintereinander jede Stunde unseren Zug verpasst, weil ein anderer am Kotzen war. Und diese Teenager, die in den Zügen saßen, in die wir eigentlich einsteigen sollen, die haben das halt so gefeiert. Die haben da drin so Party gemacht, weil wir konnten ja, es gab ja keinen Sichtschutz in der Nähe oder irgendwas zur Privatsphäre. Und, oh Gott, war das peinlich. Ja, das war auf jeden Fall ein Fall von zu viel. Und ich, das war auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich sowas wie ein Hangover.
Ja, also genau. Also von der Mutter das erste Mal, da hatte ich auf jeden Fall auch einen Hangover. Ja.
Also ich meine das nicht im Sinne von einfach nur danach high sein, sondern wirklich einfach kaputt. Ja. Wie ein echter Hangover quasi.
Ja.
Also man kann es auch übertreiben, aber ich denke, das ist auch gut, wenn man mal seine Grenzen kennenlernt.
Wie findest du Amsterdam?
Was soll ich sagen, außer gut? Es ist einfach nur geil dort. Also
warst du auch in Barcelona?
Nee, noch nicht.
Okay, also du warst nur in Amsterdam, in der Städten, wo es legal ist.
Bis jetzt, ja, ich, also in Holland vielleicht mal noch in ein paar anderen Käffchen.
Okay, okay.
Aber sonst außer
Ländern meine ich, genau, aber Ländern nur Holland, okay.
Ja.
Und nochmal zurück, abschließend zum Thema. Also Ziel wäre jetzt quasi, dass du am Ende nur Cannabis verwendest. Oder was ist jetzt dein Ziel?
Genau.
Okay. Und wie viel nimmst du jetzt aktuell? Andere Tabletten, meine ich?
Ich nehme jetzt abends noch diese Antidepressiva.
Ah, es ist nur einer jetzt quasi noch.
Genau, die anderen habe ich jetzt komplett ausgeschlichen. Und
cool.
Da bin ich nochmal mit meiner Ärztin und habe mit ihr drüber geredet.
Ja.
Also sie lässt mich das, also das Grundproblem ist das, dass die Ärzte alle keine Zeit und viel zu viele Patienten haben.
Mhm.
Deswegen sind die Ärzte froh, wenn der Patient das irgendwie so unprofessionell, wie das auch ist, selber in die Hand nimmt mit den Medikamenten einstellen und man nur einmal im Vierteljahr oder bei Bedarf halt hingeht und mit denen drüber redet.
Ah, verstehe.
Das kann natürlich auch fatal sein, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich versuche, diesen Umstieg zu schaffen.
Ist die Ärztin jetzt Psychologin oder?
Nein, das ist eine Psychiaterin.
Psychiaterin, genau, okay. Also mein Arzt war auch so ein Psychiater quasi.
Ja, ich habe noch einen extra Psychologen, zu dem ich dann ab und zu gehe für sinnvolle Gespräche, die einem halt helfen, seine Gedanken irgendwie aufzubereiten und in die richtige Richtung zu lenken.
Okay. Vielleicht hast du eine kurze Botschaft oder vielleicht willst du was sagen für Leute, die jetzt auch Depressionen haben und die sich überlegen, vielleicht Cannabis zu probieren. Würdest du empfehlen und wenn ja, wie soll man da am besten vorangehen vielleicht?
Also
herangehen meine ich.
Ich würde es empfehlen, aber ich würde sehr vorsichtig rangehen, weil ich jetzt auch einen Freund habe und der ebenfalls so eine Leidensgeschichte durchmacht und ihm das zum Beispiel überhaupt nicht hilft.
Tatsächlich?
Ich habe ihm das immer nahegelegt und es ist das Schöne, dass er es halt alles mal probiert hat, also auch CBD-Öl zum Beispiel, was ich sehr, sehr gut finde, sage ich mal, wenn man gar nicht high sein will, sondern einfach nur, sage ich mal, irgendwie Angstzustände unterdrücken will oder übermäßige Müdigkeit bekämpfen. Und weder das noch das aktive THC, sage ich mal, hilft ihm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man es probiert, dann am sinnvollsten vermutlich mit einem Vaporizer. Auch meine Ärztin sagt zum Beispiel, sie toleriert das nicht, wenn ihre Patienten das auf eine andere Weise konsumieren.
Ah, verstehe. Ja, aber ich meine, das ist ja der gesündeste, finde ich auch.
Genau.
Ja, also viel besser als Joint mit Tabak und Hash.
Ja, oder irgendwie, wie ihr es dem letzten berichtet habt, die Tabakersätze, da gibt es ja auch so viele, aber geschmacklich sind die halt auch kein Highlight.
Wir kommen jetzt zum Ende. Am Ende jeder Episode haben wir immer 5 Kanner-Fragen und die Fragen sind immer gleich für alle Gäste. Und jetzt machen wir mit dir. Wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
Ich glaube, ich war so 16 vermutlich. Mhm. Wir waren bei uns im Keller und dazu muss ich sagen, wir wohnen in einem Fachwerkhaus. Also haben wir so einen richtigen urigen Sandsteinkeller, auch wenn er sehr klein ist. Und ich war damals auch, habe noch nie Tabak geraucht und sowas. Und dann wurde mir von dem Nikotin, weil der Joint war natürlich mit Tabak gebaut, wie es halt so üblich ist, wenn man sich für 5 Euro auf dem Schulhof irgendwo Gras kauft.
5 Euro? Das war gute Zeiten. Mittlerweile musst du...
Dann habe ich halt auch erstmal von dem ganzen Tabak kotzen müssen, natürlich. Und das High war dann aber noch sehr lustig.
Okay, und dann hast du danach Kiffen dann direkt gemocht oder eher nicht so?
Damals ging es mir erstmal nur darum, das probiert zu haben, dass ich es beurteilen kann, was das eigentlich ist und was das kann und so, weil ich einfach bei allen Drogen diese Neugier habe.
Okay.
Also außer bei Drogen, wo ich jetzt halt weiß, die würden mich unmittelbar gesundheitlich zerstören oder sowas.
Okay.
Dann habe ich, weiß ich nicht, ich hatte dann noch sogar, wie gesagt, für 5 Euro hat man damals halt irgendwie ein Baggy gekriegt und der lag dann auch ewig in meinem Zimmer rum, weil ich genau wusste, dass meine Eltern, also meine Mutter hätte ich das auch sagen können und habe es, glaube ich, auch relativ früh einfach gesagt, weil wir da offen drüber reden.
Ah, die wissen jetzt quasi, ne?
Schon lange, ja. Aber es hat mich eigentlich dann lange nicht weiter interessiert, weil ich halt wusste irgendwie, ja, Tabak verträgt sich mit mir nicht. Und wie man das ohne Tabak konsumiert, das war irgendwie, sag ich mal, so für einen Realschüler nicht wirklich, das war damals nicht, keine Ahnung, einen puren bauen hätte sich keiner leisten können und ja, jeder raucht mit Tabak und ohne Tabak kiffen brauchst du nicht anfangen und dann hat es mich nicht interessiert.
Wie konsumierst du denn am liebsten jetzt?
Mittlerweile bin ich eigentlich komplett auf Vaporizer umgestiegen, es sei denn, ich rauche halt irgendwie in Gesellschaft. So zum Joint zum Rumreichen ist natürlich immer was Schönes, weil das hat so wie nennt man es, Ritual, Ritualstil. Aber ich habe gemerkt, dass es irgendwie so alleine ein Joint rauchen, das war bei mir auch irgendwie was Ritualhaftes. Aber das musste einfach weg, weil sonst rauche ich einfach viel zu viel.
Das stimmt. Was war, zweite Frage, was war deine letzte Munchies?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, weil ich habe ja jetzt eben diese Neuroleptika ausgeschlichen und die haben mir eigentlich früher die Munchies wirklich verursacht. Quasi, die kamen dann konzentriert abends so ein paar Stunden nach Einnahme im Schlaf und dann habe ich einfach im Schlaf gegessen, was da war. Egal, was es war und wenn ich eine Zuckerpackung leer gelöffelt habe. Also damals Munchies meistens so eine halbe Packung Cornflakes oder so trocken einfach reingefressen. Nougat Bits kann ich da sehr empfehlen.
Okay.
Aber durch das Absetzen jetzt habe ich quasi gar keine Munchies mehr im Moment. Ja, ich schlafe auch nicht so gut und so, aber das ist halt diese Umstellung, da muss man halt durch und es wird immer besser.
Ja, wünsche dir dann viel Erfolg auf jeden Fall.
Danke.
Wenn du mit jemandem smoken könntest, ne, kiffen könntest, egal mit wem, dead or alive, mit wem wäre das?
Vermutlich mit meinem Opa oder einem von denen, aber ich wüsste nicht, welchen von beiden ich wählen sollte.
Oh, musst du aber.
Ja, okay, dann der Opa von meinem, also väterlicherseits.
Okay.
Weil er Ingenieur war und quasi mein Vater war nicht so der technikbegeisterte
Mensch. Hast du schon mal mit deinem Opa
gegangen? Nee, er ist leider gestorben, bevor ich alt genug war, um ihn irgendwie kennenzulernen.
Okay. Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Mich mit Computern beschäftigen.
Ah, okay. Ah, du programmierst
oder
auch,
oder allgemein technische Probleme lösen, weil manchmal stehe ich auch gern auf und gehe in meine Bastelecke und dann repariere ich irgendeinen Scheiß oder bastel mir irgendein Zeug.
Aber hast du eine bessere Problemlösung, wenn du bekifft bist oder nicht?
Mit Sicherheit um einiges besser.
Wenn du bekifft bist?
Ja, natürlich.
Geil.
Das fördert irgendwie die Kreativität total.
Auf jeden Fall. letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den High jetzt zu beschreiben? Du kannst mehrere Emojis nehmen.
Du weißt, dass es Zahlen von 0 bis 9 als Emojis-Symbolik gibt?
Ja.
Dann würde ich einfach mal die 5 nehmen.
Jetzt willst du an deinem Auto basteln, ne?
Weiß nicht, oder eine interessante Doku über irgendwas schauen, am besten Retro-Computer-Zeug.
Willst du noch andere Emojis verwenden, oder?
Vielleicht noch ein Krabbensymbol und ein Elch, eine Windmühle und diese Schale, wo grüne Sachen drin sind.
Okay, ich würde nicht nachfragen, warum. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke auch.